Guten Morgen, willkommen zu meiner Session, bei der wir uns ein bisschen angucken, was generative KI eigentlich mit Ethik und Nachhaltigkeit zu tun hat. Das bin ich, also das und das, Oliver Klee. Die Leute, die ich nicht mag, die dürfen mich Olli nennen, die anderen bitte Oliver. Und ich wohne hier um die Ecke in Bonn, ich bin Freelancer im Typo 3-Bereich, also ich bin Entwickler und mache Consulting in dem Bereich und gebe auch Trainings zu Softwareentwicklung und zu Führung und Teamentwicklung, also wie man Leute weniger scheiße führt, dass es den Leuten besser geht. Und seit kurzem bin ich Designer für Serious Games, das heißt, ich entwickle Gesellschaftsspiele, mit denen man Dinge lernen kann und die gleichzeitig noch Spaß machen. Zu den Themen, zu denen ich unterrichte, weil es da erschreckend wenig Spiele gibt, die nicht nur Inhalte vermitteln, sondern auch noch Spaß machen und irgendwie spielerisch gut sind. Als Motivation der Blick aus dem Fenster unseres Buchhalters im Jahr 2021. Der gute Mann wohnt im Ahrtal in einem Dorf und so sah sein Dorf im Jahr 2021 aus. Wir werden nachher noch sehen, was das Ganze mit generativer KI zu tun hat. Spoiler, das Bild ist nicht KI generiert, sondern ist tatsächlich in seinem Dorf. Das hier werden wir heute machen. Wir sind gerade beim Intro, also warum will ich das Ganze, warum mache ich das Ganze eigentlich, warum stehe ich hier, welche Bereiche decke ich ab, welche nicht, weil die Zeit endlich ist. Eine Content-Warnung wird noch kommen und wir werden uns grob damit beschäftigen, wie generative KI überhaupt funktioniert, weil der ganze Rest darauf aufbaut und weil ich festgestellt habe, dass das Wissen darüber, wie generative KI prinzipiell funktioniert, sehr unterschiedlich verteilt ist, was sich darauf auswirkt, wie Leute entscheiden, ob und wie sie generative KI nutzen. Dann gucken wir uns Ethik an, Nachhaltigkeit und der letzte Block, was kann man eigentlich tun, wenn man diese ethischen Probleme und diese Nachhaltigkeitsrisiken vermeiden möchte. Die Themen der ökologischen Nachhaltigkeit werde ich dabei in den Bereich Ethik einsortieren. Als Fragemodus möchte ich gerne den sogenannten Köserschen Fragemodus, also Bekannte von mir in einer anderen Community, diesen Modus möchte ich einführen, der lautet Verständnisfragen sofort. Die werde ich dann entsprechend hier wiederholen, damit wir das Mikro in der Talkphase nicht rumzureichen brauchen. Diskussionsfragen am Ende und eitle Selbstdarstellung bitte danach im nächsten Slot. Passt dieser Fragemodus für alle? Alright. Okay, dann fangen wir direkt weiter mit dem Intro an. Alles, was ich hier erzähle, ist nicht von mir, sondern ich habe das ganz schamlos geklaut aus zahllosen Quellen. Also die Sachen sind alle belegt. Die findet ihr in den Folien am Ende. Das sind sehr viele Seiten, die ich hier nicht zeigen werde, die ihr aber dann entsprechend euch angucken könnt, wenn ihr die Folien nachher runterladet, entweder von der Frostcon-Site, wenn es mir gelingt, dort die Folien auch hochzuladen und bei SpeakerDeck die Adresse, also ich bin Oliver Klee auf SpeakerDeck werde ich am Ende auch nochmal zeigen. Ja, warum stehe ich jetzt hier und warum erzähle ich etwas über die Risiken und Nachteile von generativer KI? Damals, als ich noch jung und unschuldig war, also vor irgendwie 1,5 Jahren, habe ich mich intensiv mit KI beschäftigt und ich war total begeistert. Also ich habe Bilder generiert und das ist wie so ein Zauberspielzeug. Also man tut was rein, passieren Dinge, man weiß nicht genau, was passiert, aber es ist jedes Mal faszinierend und man lernt Dinge dazu. Und ich habe dann angefangen, für meine Workshops Grafiken zu generieren, also zu sagen, mach mir eine Grafik in dem Stil von dem und dem Comic-Künstler zum Thema Softwarepakete und Softwareabhängigkeiten und mache mir was zum Thema Gesellschaftsspiele im Stil von dem Künstler und so. Das war großartig. Also manchmal gab es ein paar Finger zu viel oder die Physik wurde nicht so ganz berücksichtigt, aber ich war total begeistert. Und Texte generieren für meine Workshops, so einfach. Es war ein bisschen unpersönlich, aber es war so schnell, so bequem. Ich war begeistert. Und das habe ich dann Weilchen gemacht. Und nach kriege ich das ein bisschen mehr zum, wie funktioniert das eigentlich genau? Und es gibt auch Risiken und Nachteile und will ich das überhaupt so? Und dann habe ich so ein bisschen die Ohren aufgestellt und immer mehr mitgekriegt. Und ich hab mit den Ohren geschlackert, die ich dann aufgestellt hatte und dachte, oh mein Gott, also will ich das überhaupt? Und immer mehr Leute um mich rum waren total auch begeistert von generativer KI und ich habe nie jemanden sagen können, hey, ich bin total begeistert von generativer KI und ich kenne die Risiken und ich habe die abgewogen. Und ich dachte nur so, also wenn das so weitergeht, dann haben wir ein echtes Problem als Menschheit. Und ich habe mich sehr machtlos gefühlt, weil ich kann nicht mit allen Leuten reden und denen irgendwie ins Gewissen reden und das ist ein globales Problem und gegen OpenAI oder Anthropic kann ich nicht vorgehen. Und ich habe mich machtlos gefühlt und hatte dann das, was ich KI-Depression nannte. Also ich dachte, also es wird alles ganz schlimm und ich kann nichts tun und ganz fürchterlich. Ja, und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, ich muss was tun für meine psychische Gesundheit. Ich komme in die Wirksamkeit und gebe diesen Talk, mit dem ich euch hoffentlich dabei helfen kann, bewusst zu entscheiden, wie und ob ihr generative KI einsetzt. Ihr könnt selber entscheiden, aber jetzt habt ihr mehr Informationen dafür. Als ich angefangen habe, Material zu sammeln, dachte ich, ja, ich werde halt irgendwie so 20 Minuten, eine halbe Stunde erzählen, das wird eine Handvoll Themen sein, das passt. Und dann habe ich gesammelt und gesammelt und gesammelt und es wurde immer mehr. Und dann habe ich den Talk Probe gehalten und es wurde immer länger und das passt nie in diese Dreiviertelstunde. Deswegen habe ich das Ganze vom Scope her sehr begrenzt. Ich werde heute hier über die Risiken und Nachteile von generativer KI für Text, Code, Bilder und Chatbots reden und auch, also Bilder schließt auch Video ein. Was out of scope ist, nicht weil es unproblematisch wäre, sondern wegen Zeit und weil ich mich auch nicht in allen Bereichen gleich gut auskennen, da sind Mustererkennung, also Gesichtserkennung oder ähnliches, Robotik, zum Beispiel Fußballspielen mit Robotern oder Pflegeroboter, Spiele-KI, in welcher Reihenfolge die Gegner rankommen und in welcher Reihenfolge jetzt die in der Stadt das Gemüse angebaut wird von der KI, agentische KI, die setzt sehr viel auf generative KI auf, hat aber nochmal eigene Probleme. Code Reviews per KI, also zum Beispiel GitHub Copilot im Review-Modus und das Hochskalieren von Spielegrafiken per KI. Ganz viel davon auch KI, aber nicht alles generative KI und ganz viele andere Themen. Jetzt kommt die Content-Warnung. Es ist nicht alles Einhörner und Wattebäusche, denn dieser Talk ist ziemlich KI-kritisch. Einmal handheben, wer meint, viel darüber gehört zu haben, was man alles Tolles mit KI machen kann, wie toll das ist. Okay, dann seid ihr hinreichend gut informiert. Okay, und einer so. Es gab zumindest gestern hier auch eine Session, die ich nicht mehr reingekommen bin, zu lokale Modelle einsetzen. War voll besetzt, wohl sehr beliebt. Ich bin die andere Seite. Ich sage, okay, also generative KI kann total viel, gleichzeitig hat es auch Risiken und Nachteile. Und die Talks, warum generative KI toll ist, die machen andere Leute, da besteht kein Bedarf mehr. Das ist ja jetzt noch Zeit und Energie investiere. Mögliche Folgen, die ihr haben könnt, die auftreten können, können sein, ihr seid nach diesem Talk wütend auf die KI-Betreiber, weil die Dinge tun, mit denen ihr nicht einverstanden seid oder die ihr als sehr problematisch ansieht. Es kann sein, dass ihr meine KI-Depression kriegt und danach deprimiert und hoffnungslos seid. Es kann sein, dass ihr danach auf mich wütend seid, weil ich Dinge kritisiere oder Probleme aufzeige von Sachen, die euer Leben möglicherweise total einfach machen oder sogar wesentlich zu eurem wirtschaftlichen Einkommen beitragen. Es kann sein, dass ihr kognitive Dissonanz erlebt. Kurz am Hoch, wer den Begriff kennt. Okay, dann, das sind die meisten, dann, ich erkläre das kurz, also kognitive Dissonanz ist, wenn man etwas hört, was bedeuten würde, dass man gegen das handelt, wie man eigentlich sein möchte. Also ich möchte zum Beispiel ehrlich sein und dann sagt jemand, also das und das, was du machst, ist aber nicht ehrlich. Dann merke ich handle nicht in dem, wie ich bin und dann versuche ich das irgendwie, also bin ich dazu geneigt als Mensch, so funktioniert das menschliche Hirn, bin ich dazu geneigt, das irgendwie runterzuspielen, anstatt zu sagen, okay, ich handle nicht nach dem, wie ich eigentlich handeln will und ich muss etwas tun. So funktioniert das Hirn. Und es kann sein, dass ihr nach diesem Talk, also hoffentlich, einige Dinge neu bewertet und dann vielleicht Dinge entscheidet oder Dinge anders entscheidet, als ihr sie bisher entschieden habt. Wenn ihr sagt, ihr möchtet diese Folgen nicht erleben, bin ich euch nicht böse, wenn ihr jetzt rausgeht und in einen anderen Talk geht. ihr habt die Lizenz zum Rausgehen und ihr seid gleichzeitig eingeladen, mit dem Risiko, dass diese Dinge möglicherweise bei euch passieren, hier zu bleiben. Ich habe diese Folie reingenommen, weil ich einige Leute um Feedback gebeten habe zu diesem Talk, also Leute, die auch KI sehr stark beruflich einsetzen und da sehr viel Expertise haben. Und der eine meinte, also das ist schon ziemlich negativ. Und ich dachte, ja, darum geht's ja. Ich will ja die Risiken und Nachteile aufzählen. Und du kannst doch nicht so viel über das Klima reden. Ich sehe ja doch, das ist super wichtig. Und gleichzeitig haben die Leute sehr wenig angemerkt, dass Sachen inhaltlich falsch seien, sondern sie wollten einfach, dass ich nicht so viel rummeckere, was für mich okay ist. Deswegen die Content-Warnung. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. So, jetzt etwas dazu, wie generative KI grundsätzlich funktioniert, sehr stark vereinfacht. Hier seht ihr das Sternchen. Inklusive Large Language Models, also Textmodelle, aber nicht begrenzt darauf. Bildgenerierung, Videogenerierung, Grafikgenerierung funktioniert nach ähnlichen Prinzipien, muss man sich halt entsprechend umdenken, aber die gleichen Prinzipien. Also, wir haben die KI Scraper, das sind die Crawler, die durch das Netz laufen, Webseiten abscrapen, auch geklaute Bücher, da gab es jetzt Gerichtsprozesse und die sammeln das in ihren Datenfundus. Was wichtig zu wissen dabei, was in den Trainingsdaten von generativer KI ist, sind nicht die Denkprozesse hinter Sachen, sondern die Artefakte. Das heißt, zum Beispiel, wenn Code gescrapt wird oder Dokumentation von Code, dann sind das die Ergebnisse von Denkprozessen, aber nicht die Denkprozesse selbst. Das heißt, wenn KI euch etwas reproduziert, denkt es nicht, sondern reproduziert die Ergebnisse von Denkprozessen. Und zwar nach dem Prinzip der wahrscheinlichsten Fortsetzung, des wahrscheinlichsten nächsten Wortes, also jetzt bei Textmodellen. Das heißt, es gibt so einen riesigen Fundus von Trainingsdaten und dann geht die KI hin und sagt, also wenn ich eine Anfrage stelle, was ist die Hauptstadt von Paris? Weil ich das irgendwie vergessen haben sollte oder weil ich mal Fakten checken möchte, ob sich vielleicht was geändert hat oder so, dann geht die KI hin und guckt, okay, wenn man diese Trainingsdaten hat und diese Anfrage, was ist die allerwahrscheinlichste Antwort? Also es geht nicht darum, was richtig ist, sondern was mit der größten Wahrscheinlichkeit da rauskommt. Das Ganze ist noch randomisiert, das heißt, wenn man die gleiche Anfrage zweimal stellt, sind die Ergebnisse so ein bisschen unterschiedlich. Also es wird wahrscheinlich hoffentlich weiter in Paris rauskommen, also es wird irgendwie unterschiedlich formuliert sein. Oder wenn ich eine Anfrage stelle, schreibe mir eine Beschreibung für einen Workshop zu psychologischer Sicherheit, dann wird das inhaltlich ungefähr ähnlich sein, aber schon ein bisschen unterschiedlich. KIs haben auch kein Weltwissen, also sie wissen nicht, dass Paris die Hauptstadt von Paris ist, sondern sie wissen, Paris und Hauptstadt und Frankreich, was meint? Ich habe Unsinn gesagt, die Hauptstadt von Paris, die Hauptstadt von Frankreich, natürlich. Hier die Talk-Dyslexie. Wenn man hier vorne steht, dann kommt alles durcheinander. Genau, also wenn man anfragt, was ist die Hauptstadt von Frankreich mit diesen Trainingsdaten, dann ist die wahrscheinlichste Antwort Paris. Aber sie gucken nur nach Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wenn ganz oft falsche Sachen in den Trainingsdaten sind, dann kommt auch wahrscheinlich die inkorrekte Antwort bei raus. Und wenn ich etwas frage, was nicht in den Trainingsdaten drin ist, dann kommt wahrscheinlich Unsinn bei raus. Weil generative KIs nur reproduzieren, also sie können quasi wiedergeben und remixen, aber sie können nichts grundsätzlich Neues schaffen. Und sie können Muster erkennen, ganz gut. Was sie nicht tun können, ist denken oder fühlen. Sprich, wenn eine KI mir sagt, also im Chatbot, ich sage irgendwie, ich habe KI-Depressionen und ich hatte außerdem noch keinen Kaffee, dann würde mir der Chatbot sagen, ja, das tut mir leid zu hören. Aber nicht, weil die KI tatsächlich fühlt oder Empathie mit mir hat, sondern weil die KI gelernt hat, okay, wenn jemand sagt, ich habe Depressionen und hatte außerdem noch keinen Kaffee, dann sagt man, ja, das tut mir leid zu hören und macht ihm einen Kaffee. Also man hat die Illusion, dass man mit einem Menschen spricht, aber es sind keine echten Gefühle und Gedanken dahinter. Und KIs können auch nicht denken. Reasoning-Modelle oder diese Reasoning-Fähigkeiten, also Schlussfolgern, also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Reasoning, das ist nicht, dass die KI tatsächlich denkt, sondern dass sie die wahrscheinlichste Antwort generiert, die dabei rauskäme, wenn man jemanden fragt, was hast du dir dabei gedacht? Also einfach noch nur mehr von den gleichen Mechanismen. Das ist ganz kurz gesagt, wie das Ganze funktioniert. Welche Verständnisfragen habt ihr an dieser Stelle? Nix. Okay, gut. Das, was KI generiert, ist aufgrund dessen, wie das mit den Wahrscheinlichkeiten und dem stochastischen Modellen und so weiter funktionieren, zum einen grundsätzlich mittelmäßig, also im Sinne von das Wahrscheinlichste, das Durchschnittlichste, und gleichzeitig klingt es total plausibel, weil es so klingt wie das, was halt in den Trainingsdaten steht. Man kann das vergleichen mit eine Schauspielerin, die eine Ärztin in einer Serie darstellt, also ich gucke sehr viel Dr. House, sehr begeistert, bringt mich abends immer runter. Die Leute, die würde ich niemals an eine echte Verletzung von mir ranlassen, wenn ich mir irgendwie den Arm gebrochen habe, weil ich hier gestolpert bin oder so. Aber die stellen das total überzeugend dar. Und so ist es genauso bei KIs. Also klingt total überzeugend, was die generieren, aber es steht kein echtes Wissen dahinter. Und dieser Mechanismus, den ich beim Menschen habe, wenn ich jemanden frage und das klingt überzeugend, dann deutet das darauf hin, dass die Person weiß, wovon sie redet. Weil es schwierig ist, ohne Wissen überzeugend zu etwas zu klingen. Also Sternchen, Unternehmensberatung, BWLer und so weiter, die können das auch schon besser, aber diese Tendenz gibt es. Und dieser Erkennungsmechanismus, der funktioniert nicht bei generativen KIs. Wenn ich die zu Gebieten frage, bei denen sie sich, die in ihren Trainingsdaten nicht gut repräsentiert sind, zu Gebieten frage, bei denen ich mich nicht auskenne, wo ich nicht beurteilen kann, ob die Antwort tatsächlich so richtig ist. Das heißt auch, das kommt bei der nächsten Folie. Genau, die Fehlerquote bei Chatbots. Es gab einige Studien dazu, wie korrekt die Antworten von Chatbots auf spezifische Fragen sind, beziehungsweise welcher Anteil von Antworten mindestens einen Fehler enthält. Die Studien kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, also je nachdem, wie das Studiendesign ist. Generell ist es zwischen 30% und 90% bei Studien aus den letzten 2 Jahren, 30% bis 90% der Antworten von Chatbots enthalten mindestens einen Fehler. Die Zahlen hängen auch ein bisschen damit zusammen, ob ich den Chatbot zu etwas frage, zu einem Faktum frage, das in den Trainingsdaten vorhanden ist oder nicht. Also wenn dieses Faktum in den Trainingsdaten vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in den Antworten wenig Fehler drin sind. Und wenn ich etwas frage, was nicht vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich inhaltlichen Gurkensalat kriege. Und dann gibt es auch noch Fachgebiete, die besser repräsentiert sind und andere, die weniger gut repräsentiert sind, abhängig davon, wie viel Trainingsdaten dazu vorhanden sind. Das heißt, eine KI, eine generative KI ist auch keine Expertin zu einem Thema. Bei einer Expertin würde ich davon ausgehen, wenn ich weiß, dass dieser Mensch Expertise hat und sich auskennt, dann gehe ich davon aus, die Antworten sind sehr, sehr wahrscheinlich richtig, weil die Person Zusammenhänge versteht, Fakten hat und Ähnliches. Das gibt es bei KI nicht. Die Antwort klingt überzeugend, aber ich kann mich darauf nicht verlassen mit dieser Fehlerquote. Das heißt, eigentlich, wenn ich die KI als Auskunftsmaschine nutzen möchte, in Bereichen, wo ich keine Expertise habe, also wo ich tatsächlich ein Interesse habe, neue Informationen zu kriegen, müsste ich eigentlich alle Informationen überprüfen, wenn ich damit arbeiten möchte. Ich würde zum Beispiel keinem Experten, keiner Expertin vertrauen, blind, wenn ich weiß, also die haben bei 90% oder 30% der Antworten einfach mindestens einen Fehler drin. Dann würde ich mir jemand anders suchen oder halt selbst Experte werden in dem Feld. Das sind einfach Stochastikmaschinen. Also was viel vorkommt, wird entsprechend als richtig oder als Antwort angegeben. Kombiniert damit, dass Chatbots dazu neigen, ihre Antwort mit sehr großem Selbstvertrauen darzustellen. Also das ist so, anstatt zu sagen, also es könnte sein, mit 51% Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, das schreiben die halt nicht. Und das ist doof. Also kurz zusammengefasst, das ist ein Problem. Und Chatbots sind auch keine Suchmaschinen. Ich kriege total viel von Leuten mit, dass sie sagen, also ich habe mal ChatGPT gefragt, wie das ist. Und ich so, nein, das ist keine Suchmaschine. Und du kriegst nur stochastischen Kram zurück. Das sind keine richtigen, per se richtigen Antworten. Und du weißt auch nicht, wo die herkommen. Und ich kriege auch Leute, die sagen, also ChatGPT hat mir inhaltlich gesagt, das und das. Und ich so, nee, das ist keine Recherche, was du gemacht hast. Du hast einen Zufallsgenerator angeschmissen. Ja. Okay, das war das Intro. Welche Verständnisfragen habt ihr noch, bevor wir uns in den Bereich Ethik reinstürzen? Ist nix? Okay, gut, Ethik. Erstmal gucken wir uns an, was Ethik eigentlich ist, was dieses Wort bedeutet oder was das Konzept ist. Ethik ist die Lehre oder von oder die Suche danach, was das höchste Gut ist, also was am wertvollsten ist für uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft, was dient dem Allgemeinwohl und entsprechend, was ist daraus ergebend, das moralisch richtige Handeln. Der Begriff zwischen Ethik und Moral ist, Ethik versucht allgemeingültige Prinzipien und Richtlinien zu finden oder zu suchen und zu finden, wohingegen Moral die Entscheidung in der jeweiligen Situation ist. Das bedeutet, aus den ethischen Prinzipien kann ich für die einzelnen Situationen das moralisch gute, richtige, erwünschte, wünschenswerte Handeln ableiten. Der eine Reviewer meines Konzeptes hatte auch gesagt, nee, das, was du da machst, das ist nicht Ethik, weil das, ich habe in der Schule gelernt, Ethik ist, wenn du so zwei Optionen hast und sind beide nicht so richtig optimal. Und also er hat recht, das ist auch Ethik, aber das ist ein ethisches Dilemma. Also wenn beide Optionen nicht nur ethische Vorteile haben. Es ist aber auch Ethik, wenn irgendwas auf jeden Fall ethisch verwerflich ist und das andere nicht. Also man braucht kein Dilemma, um ethisch Sachen beurteilen zu können. Und die, also noch vereinfachter gesagt, bei Ethik geht es darum, was ist das gute Handeln. Ich habe mir eine Übersicht angeguckt, die sehr viele Artikel zusammenfasst, dazu, welche ethischen Prinzipien man an KI ansetzen könnte oder sollte. Ich habe davon die ausgewählt, die bei generativer KI tendenziell relevant sind. Und die werde ich bei den Folien nachher, wo es um einzelne ethische Risiken und Probleme geht, als Text nutzen. Wir haben zum einen, also ich gehe von links nach rechts und von oben nach unten durch, wir haben Transparenz. Transparenz sagt, ich weiß, von wem etwas kommt oder wie etwas entstanden ist. Gerechtigkeit ist. Also Gerechtigkeit kennen wir. Ich würde Gerechtigkeit und Fairness noch teilen. Also Gerechtigkeit ist eher, alle Regeln gelten gleich für alle. Und Fairness ist weniger von Regeln, sondern ist ungefähr so gleich verteilt und nicht fies sein. Es ist schwer zu trennen, Gerechtigkeit und Fairness. Es wurde aber gleichzeitig in diesen Übersichten getrennt. Dann Verantwortung und Rechenschaft ist. Ich muss wissen können, wer etwas geschaffen hat oder wer etwas getan hat. Und diese Person muss, wenn die Schaden angerichtet hat, dafür auch gerade stehen können und müssen. Also ich muss das auch einfordern können. Schadensvermeidung ist, mach's nicht kaputt. Vermeidung von Biasen ist, ich möchte bei dem, was ich tue, Biasen nicht reproduzieren. Biasen sind kognitive Verzerrungen, die das Gehirn nutzt, um Energie zu sparen und Dinge abzukürzen. Zum Beispiel, wenn Leute mich so sehen, denken sie irgendwie, dass ich ein versiffter Linker bin und deswegen linkes Zeug von mir gebe und KI kritisiere und Kapitalismus kritisiere oder sowas. Oder um den, also ich hatte früher so einen richtigen Iro und einen Bund, um den Hausmeister zu zitieren von der Informatikfakultät. Also du siehst aus wie ein Punk, aber du bist schon ganz nett. Und wir möchten Bias möglichst wenig reproduzieren, weil die gesellschaftlich schädlich sind. Zum Beispiel der Bias, dass Ärzte immer männlich sind und Manager immer im Anzug rumlaufen und tendenziell auch männlich sind. Und Leute, die in der Technik arbeiten, so am Computer, sind meistens auch Männer und meistens so ein bisschen so, laufen so mit irgendwelchen Nerd-T-Shirts rum. Sind irgendwie so ein bisschen fragwürdig gekleidet und tragen Bart und lange Haare und bunte Haare und solche Sachen. Dann Gemeinwohl, das ist ein WG-Nachbar von der Schadensvermeidung. KI soll dem Gemeinwohl nicht schaden und es optimalerweise noch fördern. wirtschaftlicher Wohlstand, den soll man nicht reduzieren oder gefährden durch KI. Kosten externalisieren, das ist ein enger Nachbar von Verantwortung und Rechenschaft. Kosten externalisieren ist, wenn, also Kosten im weiteren Sinne, nicht nur monetäre Kosten. Wenn ich zum Beispiel meine Mateflasche leer trinke und die irgendwo stehen lasse, dann hat jemand anders die Arbeit, die wegzuräumen. Und ich habe den Nutzen, nämlich ich bin wach und hab den Genuss der Mate gehabt. Die Extremform davon, was man nicht haben möchte, ist Kosten, Gewinne privatisieren und Kosten vergesellschaften. Dann haben wir Autonomie. Leute sollen über ihr eigenes Leben, ihr eigenes Arbeiten und Tun möglichst selbst entscheiden können. Meinungsfreiheit soll nicht eingeschränkt werden oder vielleicht sogar verstärkt werden durch KI. Manipulation, also man möchte andere Leute nicht manipulieren, in dem Sinne, ich möchte sie nicht dazu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich aus freier Entscheidung mit voller Information nicht getan hätten. Vertrauen, möchte man. Also Vertrauen in Institutionen, vor allem in Presse, möchte man nicht gefährden durch generative KI. Nachhaltigkeit, das hier in diesem Aspekt ist damit, in diesem Kontext ist damit eher gemeint ökologische Nachhaltigkeit, also dass wir unseren Planeten nicht abfackeln. KI soll Menschenwürde nicht gefährden, Solidarität, also Zusammenhalt soll nicht gefährdet werden, der Arbeitsmarkt soll nicht gefährdet werden, das ist schwierig, weil Veränderungen führen ganz oft dazu, dass sich Dinge am Arbeitsmarkt verändern. Und es ist dann problematisch, wenn ganz viele Leute auf einmal arbeitslos werden und nicht gleichzeitig auch viele Leute neu in Arbeit kommen oder zumindest Auskommen haben. Und sozialer Zusammenhalt ist ein Kollege von, eine Kollegin von Solidarität. Okay, das sind die Tags. Der Deutsche Ethikrat hat aus vorgenerativer KI-Zeit Folgendes gesagt, also das ist die Zusammenfassung eines Papers von denen, die haben gesagt, der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung erweitern und darf sie nicht vermindern. KI darf den Menschen nicht ersetzen. Das sind grundlegende Regeln für die ethische Bewertung. Also wie gesagt, aus vorgenerativer KI-Zeit letztlich aber auch darauf anwenden. Ist nicht rechtlich verpflichtend, sondern der hat gesagt, also soll man das machen. Hatte jetzt keine Auswirkungen, kann man einfach als Leitlinie nehmen. So, jetzt wieder der Blick aus dem Fenster meines Buchhalters im Jahr 2021, nämlich Stand der Dinge beim Klima. Wie ist es eigentlich? Ich wusste, dass es schon nicht so gut ist beim Klima und dass wir auf keinem guten Weg sind, bevor ich diesen Talk konzipiert habe. Dann habe ich mich nochmal eingelesen und festgestellt, nee, es ist nicht schlimm. Es ist richtig, richtig scheiße gerade für uns als Menschheit. Ein paar Zahlen dazu. Die Weltklimakonferenz 2015 hat sich darauf geeinigt, hat sich darauf geeinigt, die durchschnittliche Erderwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren, zu begrenzen, weil oberhalb dessen passieren schlimme Dinge. Wir sind gerade bei 1,47 Grad, also wir haben die praktisch schon erreicht, das ist ein Problem. Und diese 1,5 Grad hat man festgelegt, weil oberhalb dessen wird es unbeherrschbar. Oberhalb dessen gibt es wirklich große Probleme. Ab 1,4 Grad plus haben wir echte Infrastrukturprobleme. Das haben wir gesehen, weil wir sind darüber. Also zum Beispiel der Rhein trocknet aus und es gibt Probleme, dass irgendwelche Kästen von den DSL-Verteilern nicht mehr funktionieren bei der Hitze und die Bahn fährt nicht und die Autobahnen gehen auch nicht und mit dem Fahrrad geht's noch. Und jedes zehnte Grad mehr sorgt dafür, dass Naturkatastrophen wie Hitzewellen, Überschwemmungen und Ähnliches öfter auftreten, länger sind und verheerender werden. Und wenn wir so weitermachen, werden wir, also mit dem, was wir bisher an Klimaschutz oder eben nicht Klimaschutz haben, werden wir im Jahr 2100 bei plus 2,7 Grad landen. Was bedeuten würde, dass ein Drittel der Menschheit einfach drauf geht, wenn sie da bleiben, wo sie sind oder entsprechend umsiedeln müssten. Weil in den Gebieten, in denen sie sind, kann man nicht mehr leben. Das ist zu heiß, kann man keine Nahrung mehr anbauen, es gibt kein Wasser, also da kann man einfach nicht mehr leben. Und ein Hitzetag, also definiert als mindestens 30 Grad in Deutschland, kostet pro Tag die deutsche Wirtschaft 431 Millionen Euro. Also soweit zum Thema Wirtschaft und Klima sind irgendwie nicht das Gleiche. Und in der Hitzewoche im Juni diesen Jahres sind über 9.500 Menschen gestorben, statistisch gesehen. zum Vergleich, in der schlimmsten Corona-Woche sind 5000 Menschen gestorben. Also das ist viel, viel schlimmer als Corona. Und dann gibt es sogenannte Kipppunkte. Kipppunkte beim Klima sind Punkte, die sind Mechanismen, die man nicht mehr zurückdrehen kann und die potenziell auch noch weitere Auswirkungen haben. Zum Beispiel die Permafrostböden, die haben Methan gespeichert und wenn die auftauen, dann steigt das Methan in die Atmosphäre und dann ist es halt da und du kannst auch nicht mehr zurückdrücken in den Boden. Das wäre so ein Kipppunkt. Und einen haben wir erreicht, die Warmwasserkorallen sind tot. CO2 braucht ungefähr 10 Jahre, bis es seine Wirkung entfaltet. Das heißt, jetzt erleben wir die Folgen von dem CO2-Stand vor 10 Jahren. Aber es wird wieder abgebaut, dauert nur 400.000 Jahre, bis 90% des menschengemachten CO2 wieder aufgenommen sind vom System. Also mit anderen Worten, so wie es jetzt ist, wird es bleiben. Das ist der beste Sommer, den wir in den nächsten Jahrhunderten haben werden. Es wird nicht besser, es wird nur schlechter, wenn wir so weitermachen. Wenn wir aufhören, jetzt Klimagase zu emittieren, wird es so bleiben wie jetzt. Also mit anderen Worten, wir sind am Arsch. Das ist der Stand beim Klima. Okay, jetzt KI und generative KI, Strom, Wasser und CO2. Generative KI hat einen enormen Energieverbrauch, weil die mit riesigen riesige Daten verarbeiten und statistisch auswerten müssen. Generell so 10-20% des Stromverbrauchs gehen auf das Training, 80-90% auf den Betrieb. Eine KI-gestützte Suche verbraucht so viel Energie wie 10 Nicht-KI-Suchen. Und wenn man eine agentische KI darauf ansetzt, Software zu entwickeln, ist es um den Faktor 600 teurer verglichen mit, ich sage jetzt ChatGPT, schreib mir die Klasse für das und das. Ein durchschnittliches KI-Rechenzentrum verbraucht so viel Strom wie eine 200.000 Einwohner-Innenstadt, also zum Beispiel Kassel. Amazon plant gerade in den USA ein Rechenzentrum, das so viel Strom verbraucht wie die Schweiz insgesamt. Das Problem dabei bei diesem vielen Strom ist, die Städte können das nicht bereitstellen, die Energieversorger. Deswegen, weil die KI-Betreiber schnell ausbauen wollen, bauen sie Gaskraftwerke mit entsprechenden CO2-Emissionen und sie wollen ihre Emissionen möglichst nicht veröffentlichen, weil das nicht so gut ankommt, wenn man sagt, hey, wir emittieren so viel CO2 wie die Schweiz mit unserem Rechenzentrum. Oder um einen Lobbyisten für europäische KI-Rechenzentren zu zitieren, Europe must choose between AI and climate goals. Oder mit anderen Worten, mit generativer KI zerstören wir die Lebensgrundlage der Menschheit. Ist die Frage, ist uns das wert, schneller programmieren zu können oder Bilder im Ghibli-Stil zu generieren, ist uns das wert, dass wir als Menschheit auf diesem Planeten nicht mehr leben können? Das sind die Texte dazu. Dann, KI stiehlt die Arbeit von kreativen Menschen, also von KünstlerInnen, AutorInnen, JournalistInnen, die sehr viel Zeit und Expertise da reinstecken, das zu machen. Die Leute, die zum Beispiel im Journalismus arbeiten, die wurden nicht gefragt, ob sie damit einverstanden sind, dass ihre Texte einfach reproduziert werden und sie kriegen auch kein Geld dafür. Also Sternchen, es gibt Gerichtsprozesse dazu, aber im Wesentlichen ist das juristisch sehr, sehr schwierig. Das heißt, wenn ich mir für meine Talks Ghibli-Style oder Möbius-Style Bilder generieren lasse, sorge ich dafür, dass die Leute, die das tatsächlich machen und davon leben, dass sie das nicht mehr machen können, dass sie kein Einkommen haben. Und gleichzeitig nutze ich deren Ergebnisse. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch aufgehört, tatsächlich Bilder generieren zu lassen, weil ich dachte, also ich habe schon Interesse daran, dass wir als Menschheit noch Leute haben, die die Kunst erstellen, die Grafiken erstellen, die texten können und die vom Journalismus leben können. Dann, in einer Demokratie brauchen wir eine gemeinsame geteilte Realität. Also etwas, was objektive Fakten sind, aufgrund derer wir dann Meinungen austauschen können. Zum Beispiel, wer hat die Wahl gewonnen? Oder wie ist der Stand beim Klima gerade? Und da hilft es nichts zu sagen, ich denke aber, der Trump hat in der Legislaturperiode gewonnen. Oder das mit dem Klima ist schon nicht so schlimm, weil die Fakten sind halt andere. Und wenn wir uns darauf nicht einigen können, gibt es ein Problem. Und mit KI kann man sehr leicht Desinformation erzeugen. Desinformation hat den Mechanismus, nicht die Leute müssen das Falsche das inkorrekte Glauben, sondern ich packe so viel Müll in die Welt, dass die Leute denken, okay, man kann es nicht, man weiß nicht, was man glauben soll. Es ist alles nicht so eindeutig. Und dadurch untergräbt Desinformation das Vertrauen in das Konzept von Fakten. Laut dem Weltwirtschaftsforum ist Desinformation das größte Risiko für die globale Gesellschaft, also noch vor dem Klima, was schon krass ist. Das Problem bei generativer KI ist, dass sie auch Desinformation crawlt, Desinformation scrapt und das dann wiedergibt. Zum Beispiel diese Wikipedia-Alternative, die nicht so woke ist wie die Wikipedia von Elon Musk. Und es gibt auch eine russische Wikipedia mit Desinformation, die genauso gecrawlt wird. Und das wird dann wiedergegeben. Und es ist sehr einfach mit generativer KI auch Desinformation oder zu kreieren. Das hat sich die AfD genutzt und entsprechend einen Desinformationsgenerator, eine App geschrieben. Da packst du eine Newsmeldung rein, sagst, ich hätte gerne Desinformation in dem und dem Stil. Und dann blub, hast du so Sharepics und Texte. Und das ist ein echtes Problem. Kombiniert damit, wenn Leute generative KIs als Auskunftsmaschinen und Suchmaschinen nutzen, dann kriegen die teilweise inhaltlichen Unsinn und halten das für bare Münze und das untergräbt auch das Prinzip, was sind eigentlich objektive Fakten. Also ich mache jetzt ein bisschen schneller, ich bedauere das sehr. Objektive Fakten brauchen wir auch in der Wissenschaft, wo die wissenschaftliche Methode unsere beste Möglichkeit ist, möglichst nah an die objektive Realität ranzukommen. Also nicht, wir kommen nicht hundertprozentig, aber wir kommen immer näher ran und können Hypothesen aufstellen und überprüfen und auch widerlegen. Das Ganze ist in Gefahr durch generative KI. Also generative KI erleichtert es einem, wissenschaftliche Papers zu schreiben. Hand hoch, wer wissenschaftliche Papers in seiner Arbeit macht. Achso, nee, ich nicht. Okay. Einige? Okay. Gut. Es gab eine Untersuchung, die haben wissenschaftliche Papers genommen, analysiert, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das KI unterstützt oder generiert und dann ein paar Merkmale untersucht. Dabei kam raus, wissenschaftliche Papers, die mit KI erzeugt wurden, haben öfter erfundene Belege, also Belege, die es einfach nicht gab, Halluzinationen, sind für Menschen schlechter lesbar, also weniger flüssig lesbar, weniger verständlich und enthalten durchschnittlich weniger neue Erkenntnisse als quasi handgeschriebene Papers, also ohne KI-Unterstützung. Und das ist ein Problem, wenn die Wissenschaft dann immer schlechter wird, immer weniger neue Erkenntnisse und auch falsche Daten liefert. Das ist ein Riesenproblem für uns als Menschheit. Dann RAM-SSD wurde immer teurer, weil die KI-Anbieter gesagt haben, hey, wir brauchen große Rechenzentren, wir brauchen Hardware, RAM-SSDs dafür, wir zahlen jeden Preis und wir buchen einfach die Kapazitäten für die nächsten paar Jahre aus von euren Fabriken. Das führte dazu, dass Rechner für Privatanwendungen für Firmen deutlich teurer werden. Das wird auch nicht besser in den nächsten Jahren. Und entsprechend werden auch Handys teurer, Spielekonsolen, Servermieten werden teurer. Das sind Auswirkungen davon, die gesellschaftlich schädlich sind. Sachen, die ich weggelassen habe, weil es war eh schon so knapp. Presse und Medien. Ui. Okay, danke. Dann zu Nachhaltigkeit. Ich stelle hier zwei Nachhaltigkeitsprobleme vor, Sachen, die nach und nach immer schlechter werden. Zum Beispiel, ich trinke mehr Kaffee, als ich nachkaufe. Irgendwann ist der Kaffee alle. Und sogenannte Astprobleme, Sachen, die eine Zeit lang gut gehen und auf einmal ein Problem sind. Zum Beispiel, ich habe kein Backup und irgendwann geht meine Festplatte kaputt, meine SSD, was erwartbar ist, und dann ist halt meine Masterarbeit weg. Oder ich habe alle Fotos nur auf dem Handy und das Handy fällt runter und dann sind meine Fotos von den letzten 20 Jahren weg. Oder 5, also je nachdem, wie lange das Handy hält. Oder ich benutze keinen Sonnenschutz und irgendwann habe ich Hautkrebs. Ist doof. KI-Betreiber arbeiten mit Verlust. Die haben 1,5 Billionen Euro, also Englisch Trilliard, Billionen Euro aus... Nee, Billionen Euro ausgegeben und nehmen deutlich weniger ein. Was bedeutet, die KI-Betreiber müssen entweder ihre Preise demnächst sehr stark erhöhen, Claude zum Beispiel subventioniert die Anfragen zurzeit um den Faktor 25, oder die werden pleite gehen. Also ich weiß nicht genau, wie die sich das vorgestellt haben. Sie werden irgendwas hoffen, aber es ist eine riesige Wette. Es wird auf jeden Fall teurer werden, weil momentan ist alles subventioniert. Das bedeutet, wenn ihr davon abhängig seid, in euren Workflows generative KI einzusetzen, habt ihr ein Problem, wenn die Workflows, also wenn die Tokens auf einmal um den Faktor 25 teurer werden. Die wollen halt ihre Investitionen wieder reinkriegen und auch noch dauerhaft Gewinne machen. Dann Sachen, die ihr an die KI delegiert, bei denen werdet ihr schlechter, wusste ich schon. Was ich nicht wusste, das passiert auch schon nach 10 Minuten. Gab es eine Studie, haben Leute 10 Minuten lang eine Aufgabe gemacht und die anderen mit KI-Unterstützung, dann wurden die danach getestet, wie gut sie das danach konnten. Und die Leute, die das delegiert haben, die waren deutlich schlechter. Und generell, wenn ihr Aufgaben insgesamt an die KI generiert und überhaupt nicht macht, dann lernt ihr das auch gar nicht, dann werdet ihr schlechter daran. Das Problem ist, die Skills, die ihr braucht, um die KI-Ergebnisse zu bewerten, sind ganz oft die gleichen, die ihr braucht, um die Arbeit selber zu machen. Was ein Problem ist, weil dann die Ergebnisse nicht mehr ordentlich bewerten und reviewen könnt. Das nennt sich De-Skilling. Das da ist ein Obstbaum. Dort wächst Obst, dort wachsen nicht unsere Senior Devs. Das bedeutet, wenn ich das, was die Junior Devs machen, und was oft das ist, was man gut an KI delegieren kann, also technisch gesehen zumindest, wenn ich das an KI delegiere, habe ich keine Junior Devs mehr und auch keine Leute mehr, die dann nach und nach zu Senior Devs werden in den nächsten paar Jahren. Also das ist ein Problem für unsere Branche, dass wir einfach dann, wir werden immer älter, also ich sehe jünger aus, als ich bin, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Irgendwann gehe ich halt auch in Rente oder sterbe an der Klimaerhitzung oder so. Und dann haben wir keine Senior Devs mehr. Und dann hat unsere Branche, unsere Softwareentwicklungsbranche ein riesiges Problem. Das nennt sich Hollowing Out. Also die Skilling, Leute werden dumm und unfähig. Hollowing Out, es fehlen die Senior Devs, die nachwachsen. Wenn wir sagen, wir generieren den Code mit KI und reviewen dann, haben wir immer noch den Flaschenhals, dass Code Review eine Sache ist, die sehr anstrengend ist und sehr langsam ist und nur begrenzt an einem Tag geht. Und wenn ihr mehr Code generiert, dann werdet ihr dadurch nicht schneller, den zu reviewen. Und die Folgen sind entsprechend, ja, man reviewt ihn halt nicht, wird schon passen, was soll schon passieren, YOLO. Oder es wird passieren, dass ihr trotzdem versucht, mehr zu reviewen, dann ausbrennt. Das nennt sich entsprechend LLM Burnout und das ist ein Problem. Also es ist ein reales Problem für uns als EntwicklerInnen, für unsere psychische Gesundheit. Hinzu kommt Code Review ist soziales Lernen. Also wenn ich jetzt meiner Werkstudentin den Code Review und sage, hier an der Stelle mach mal eine Guard Clause, weil wenn die Fehlerbedingungen am Anfang checken und wenn ich dir das dreimal geschrieben habe, dann lernt ihr das irgendwann. Die KI lernt das hingegen nicht, die macht das Gleiche immer wieder. Und das ist total frustrierend, wenn die Person, die ich review, deren Code ich review, nicht besser wird durch meine Arbeit. Das zermürbt einen. Model Collapse ist, wenn KI-Modelle schlechter werden, wenn sie KI-generiertes als Input, als Trainingsdaten nehmen. Also die werden rapide schlechter. Gibt Studien, Untersuchungen, das ist ein echtes Problem. Und kombiniert damit, dass 2026 ein Drittel der neuen Websites, also Sachen, die auch als Trainingsdaten fungieren, vielen Dank, und 50% der neuen Texte KI generiert sind, dann laufen wir genau dort rein. Also was tun? Sachen, an die ihr euch halten müsst, die EU-KI-Verordnung, die seit knapp 2 Wochen, seit dem 2.8. in Kraft ist, sagt, ihr müsst KI-Chatbots als KI-Chatbots kennzeichnen, ihr müsst Deepfakes, also Fotos, Bild und so weiter, die real überzeugend real aussehen, als solche kennzeichnen und ihr müsst KI-generierte Texte als solche kennzeichnen, es sei denn, ihr habt sie fachkundig überarbeitet. Müsst ihr euch dranhalten, gibt ein paar Ausnahmen, so ist es halt. Die gewaltfreie Kommunikation, ein System, wo es darum geht, mehr Verbindung zu dem zu haben, was in einem lebendig ist und dadurch über mehrere Schritte die Welt friedlicher zu machen, die sagt, ihr tut nichts, ohne vorher zu wählen oder einen Scheiß muss ich, mit anderen Worten, ihr seid für euer eigenes Handeln und eure eigene Entscheidung verantwortlich. Also auch dafür, ob ihr KI einsetzt, wie ihr sie einsetzt, ihr seid für die Folgen verantwortlich. Deswegen mein Aufruf an euch, geht mal die Probleme durch, die ich hier aufgelistet habe, entscheidet für jedes Problem, okay, möchte ich dazu beitragen, also ich als Einzelperson oder ich als jemand, der Entscheidungen für eine Organisation trifft Oder möchte ich davon profitieren, dass die Anbieter zu diesen ethischen Problemen beitragen? Also möchte ich dazu beitragen, dass wir unseren Planeten verbrennen, als Menschheit hier nicht mehr leben können? Möchte ich dazu beitragen, dass KünstlerInnen nicht mehr von ihrer Arbeit leben können? Und bei den Nachhaltigkeitsrisiken entsprechend geht durch, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen für mich oder für mich als Teil der Branche? Was ist mein Notfallplan? Wie kann ich das Risiko minimieren? Und arbeitet euch eine KI-Strategie aus als Organisation, als Firma, was ist erlaubt, was ist nicht okay, damit die Leute wissen, woran sie sich halten können. Alternative Handlungsoptionen. Nutzt nur, also ist ein Menü, ihr müsst das nicht machen, ihr könnt euch die Dinge daraus auswählen, nutzt nur von Menschen gemachte Grafiken und Fotos, damit Leute davon leben können und ihr nur mit deren Zustimmung Dinge tut. Ich habe zum Beispiel Unsplash in der bezahlten Version für mich entdeckt. Das sind alles Fotos, die Menschen gemacht haben. Schreibt Text im Wesentlichen selber. Da geht es vor allem um das De-Skilling, weil beim Schreiben das Denken ein wichtiger Prozess ist. Nutzt für Routinekram lokale Modelle, wenn ihr KI nutzen, generativer KI nutzen wollt. Das berührt den Klimaaspekt, stellt Juniors weiterhin ein und lasst sie Junior-Aufgaben machen, damit aus denen später Seniors werden können. Überprüft KI-generiertes immer manuell, also Code-Texte, weil ihr seid trotzdem für das Ergebnis verantwortlich und nutzt Websuche ohne KI. Also ich bin von Google indirekt über Ecosia dann auf DuckDuckGo umgestellt, die haben einen Nicht-KI-Modus und nutzt für Code-Analyse, Refactoring, deterministische Tools. Generell möchte man beim Coden Determinismus haben, nicht Dinge sind mal so, mal so. Und nutzt keine KI-Chatbots, weil ihr seid trotzdem für das Ergebnis haftbar. Regulierung ist der größte Hebel. Ich weiß leider nicht, wie wir Regulierung erreichen können. Deswegen bin ich da in den Pausen auch für Ideen offen, wie wir für Regulierung, zu mehr Regulierung bei KI kommen können, bevor wir die ganzen Schäden schon angerichtet haben. Quellenangaben kommen nachher, sind ganz viele Folien. Danke an die Leute, die das reviewed haben. Danke fürs Dabeisein. Und damit, genau, erstmal danke. Und wir haben noch 10 Minuten für Fragen mit dem Mikro.
Ist Mikro funktioniert? Ja, gut. Keine Frage per se, aber nochmal eine Ergänzung. Ich finde, also gerade was der Ethikrat gesagt hat, darf ja irgendwie uns Menschen nicht zurückwerfen oder sowas in der Art. Ich finde es noch sehr spannend, wie wir den Einfluss auf unsere Sprache verlieren dank KI. Also ich habe mich mit inklusiver Sprache sehr viel beschäftigt und weiß nicht, sowas wie Blacklist oder Whitelist würde ich nie wieder schreiben, aber wenn ich KI benutze, rutscht das halt immer wieder rein.
Das ist ja den Trainingsdaten.
Genau, es sind in den Trainingsdaten drin und natürlich kann ich die KI sagen, ich möchte gerne inklusive Sprache, dann macht es vielleicht ad hoc irgendeinen regulären Ausdruck mit ein paar Begriffen. Aber ja, am Ende des Tages habe ich, wenn ich dann die KI benutze, ein bisschen die Kontrolle über meine Sprache verloren. Und das finde ich schon recht, finde ich schon ziemlich prägnant, gerade auch, was du ja auch gesagt hast, dass wir ja immer mehr dann die KI mit KI-Daten trainieren. Und da stellt sich für mich wirklich die Frage, ob wir jetzt quasi in unserer Sprache jetzt einfach mit dem Launch von ChatGPT stehen bleiben. Und einfach da jetzt im Kreis drehen, weil das ist, was wir sehen. Und da gibt es auch Studien, die entsprechend zeigen, dass Menschen anfangen zu reden wie KI und Sprachmuster halt aufgenommen haben, also Wörter, die eigentlich in der Sprache eingeschlafen sind, die halt aber aus Gründen auch immer, wahrscheinlich weil es einfach historisch, weil die KI ja die ganze Historie aufnimmt, wieder aufgepoppt sind und irgendwelche Begriffe halt die auf einmal wieder popularisiert wurden durch ChatGPT und Konsorten.
Danke.
Ja, auch von mir danke für den Vortrag, war sehr schön. Eine Ergänzung, die ich an der Stelle noch hätte, ist so ein bisschen dieser Faktor von Zensur. Also wir haben ja das Problem, dass wir so zunehmend nach rechts rücken und das banale Beispiel ist, dass man möge mit DeepSeek über Taiwan reden. DeepSeek ist ja ein chinesisches Modell, da bekommt man dann ganz spannende Antworten. Aber auch bei uns wird das ja ein zunehmendes Problem werden. Also wir rücken nach rechts, irgendwie so wie Elon Musk tickt, ist ja auch mittlerweile hinreichend bekannt. Und das wird sich auch in den Modellen irgendwie durch selektive Quellenauswahl und sowas zeigen. Also das ist auch noch so ein Problem, was ich in der Zukunft sehe. Also mich, also zum KI-Gegner hat mich auch das Klimaproblem gemacht. Also ich habe vor irgendwie anderthalb oder zweieinhalb Jahren so einen CCC-Vortrag gehört, wo irgendwie diese Energiebilanz, die damals schon erschreckend war, noch viel schlimmer geworden ist.
Ja, den habe ich mir auch.
Aber der Zensur Aspekt, das ist, finde ich, auch schockierend an der Stelle.
Danke.
Ja, auch ich möchte mich anschließen. Großen Dank an den lebendigen und informativen Vortrag. Ich wollte Bezug nehmen auf die Folien, was können wir tun? Und vielleicht die Brücke schlagen ganz zum Anfang, weil du hattest gesprochen von KIs als Stochastikmaschinen. Das fand ich ganz interessant. Und wollte vielleicht noch ergänzen, das wird verschärft dadurch, dass Begrifflichkeiten im Kontext von KI benutzt werden. KI selber, künstliche Intelligenz, Lernen, Reasoning, die diese Tools vermenschlichen. Man spricht da vom Anthropomorphismus. Das ist ein ganz altes Konzept, gibt es schon bei den Märchen früher. Bei dem Thema, was können wir tun, wäre vielleicht auch, also gerade im Austausch mit Leuten, die sich da nicht so auskennen, von diesen Anthropomorphismen Abstand zu nehmen. Also vielleicht nicht mehr von KIs zu reden, sondern von sogenannten KIs oder besser noch von Large Language Models. Oder auch nicht mehr vom Lernen sprechen, sondern eher vom, wie du Training. Das gesagt hast, auch von Training. Also ich denke mal, das ist auch etwas, was sehr niederschwellig ist. Wir müssen jetzt da nicht Rechenzentren niederbrennen oder sowas, sondern wir können durch eine andere Sprache im Austausch mit anderen Leuten diese falsche Suggerierung vermeiden. Und wir müssen diesen Firmen wie Anthropic da nicht auf den Leim gehen und das noch befördern.
I like it. Dankeschön. Noch nicht drängeln.
Danke. Danke für den super Vortrag. Wie soll ich Menschen begegnen, die von ihrem LLM überzeugt wurden, genial zu sein und die das LLM überzeugen, genial zu sein und dann in so einer Schleife sind, in der sie überzeugt sind, dass sie da was ganz Tolles machen mit dem LLM?
Du meinst, das ist eine echte Frage, nicht als rhetorische, oder?
Nee, das ist eine echte Frage.
Okay, ja, ich hole die gewaltfreie Kommunikation raus. Also ich bin halt Trainer für gewaltfreie Kommunikation ausgebildet und so weiter. Und eine Sache, die man sich dabei anguckt, ist, worauf habe ich direkt Einfluss? Und ich habe direkten Einfluss oder ich kann direkt kontrollieren, wie ich mich selber verhalte. Ich habe keine Kontrolle darüber, was die andere Person macht. Sie ist in meinem Einflussgebiet, solange ich noch mit der interagiere. Was ich machen kann, um auch ihre Autonomie zu wahren, ist zu sagen, hey, ich habe da was beobachtet, wie du kommunizierst, möchtest du das hören? Also, dass du ihr Feedback gibst. Du kannst auch sagen, hey, ich fühle mich unwohl damit, ich möchte gehört werden. Wärst du bereit, dir anzuhören, was das mit mir macht, wenn ich dich so höre? Das kannst du machen. Du kannst die andere Person nicht ändern, du kannst nur Sachen anbieten oder um Dinge bitten. Und wenn die Person sagt, nee, ich will das nicht hören, wie du das wahrnimmst, ich will kein Feedback und nein, ich möchte auch nicht hören, was das mit dir macht, wenn ich so rede, wie ich rede oder wenn ich so bin, wie ich bin, je nachdem, wie man das wahrnimmt, dann kannst du halt nichts machen. Also was ich letztendlich mache, ich versuche mich mit Leuten zu umgeben, die mir gut tun. Und ich unterhalte mich über sachliche Themen mit Leuten, die tatsächlich Interesse an einem sachlichen Austausch, an einem Miteinanderwachsen haben, mit anderen Leuten weniger. Also ich bin ziemlich weg davon gekommen, Leute zu überzeugen von irgendwas, es sei denn, ich mache halt so Talks oder so. Also Leute überzeugen, die jetzt selber gerade in dem Bereich nicht wachsen möchten oder das ist super schwierig, weil es halt außerhalb meines direkten Einflussbereichs ist. Oder du kannst das machen wie ich, fall in eine KI-Depression. Nee, also ich habe mich da tatsächlich sehr machtlos gefühlt mit den Leuten. Ich teile das Leid und ich habe leider kein Wunderrezept dafür. So sorry.
Okay, danke.
Achso, und schick den Leuten den Link zu meinem Video. Da war noch eine. Oh nee.
Also bei mir im Institut besprechen wir gerade so über KI-Strategie und Budgets für irgendwelche Abos und solche Geschichten. Und eine Sache, also ich habe ein Claude Pro-Abo und das ist ja ein bisschen interessant, dass sie diese 5 Stunden Zeitfenster haben. Führt halt auch teilweise zu so ein bisschen perversen Sachen, dass halt Leute irgendwie als erstes am Morgen erstmal ihr Claude 5 Stunden Zeitfenster starten, damit sie 3 Zeitfenster in den Arbeitstag bringen. Aber ich fand es sozusagen auch noch ein interessanter Kompromiss, sofern man in dem Thema Kompromisse haben will, dass wenn man dann halt Vollgas geht und dann quasi sein Zeitfenster ausgeschöpft hat, bevor die 5 Stunden zu Ende sind, dass man dann quasi gezwungenermaßen mal so eine Denkpause hat. Oder also Denkpause ist vielleicht falsch, sondern dann denkt sozusagen. und dass man dann sozusagen halt auch sozusagen eigentlich institutionalisiert, dass man sagt, das ist okay, wir müssen nicht dann auf den Max-Plan wechseln, sondern das ist gut, weil dann bist du mal gezwungen, nochmal kurz zu reflektieren, was da rausgekommen ist, zurechtzulegen, was du dann als nächstes machst, damit du die Tokens, die benutzt, zumindest dann effizient benutzt und nicht einfach so halbgare Prompts reinballerst. Also wie gesagt, ich finde es ein bisschen pervers, wie gesagt, wenn es daran geht, dass man dann seinen Lebenszyklus auf diese 5-Stunden-Fenster anpasst, aber kann vielleicht auch ein interessanter Kompromiss sein, dass man KI benutzt, aber halt nicht einfach nur alles mit KI macht und auch mal irgendwie gezwungen ist, eine Pause einzulegen.
Interessant, danke. Ja, wir haben noch 2 Minuten, dann werde ich rausgekegelt.
Vielen Dank für den kurzweiligen Vortrag, ging super schnell rum. Ich beschäftige mich viel mit analoger Hardware und ich frage mich, wie es sich überhaupt amortisiert, noch solche Rechenzentren zuzulassen. Also wo dann neue KI-Modelle auf wesentlich energieeffizienterer Hardware laufen könnten und man einfach noch keinen richtigen Nutzen aus der GenAI sieht, außerhalb beim Coden. Das, ja,
du meinst, wie wir als Gesellschaft, warum wir das als Gesellschaft machen oder warum also, die Betreiber das machen?
Genau, wie lassen wir solche riesen Rechenzentren zu, die halt von der das Energievolumen von der Schweiz verbrauchen, obwohl es so in den nächsten Jahrzehnt etwa wesentlich effizientere Methoden gibt.
Also ich höre das so halb als rhetorische Frage. Wie lassen wir das zu? Das frage ich mich auch. Wenn wir das nicht als rhetorische Frage sehen, wir lassen das zu, weil wir es nicht verbieten, weil die schneller sind als dieser langsame Apparat von Regulierung kombiniert damit. Es ist super schwierig, internationale Übereinkommen zu haben, insbesondere jetzt, wo Trump wieder an der Macht ist. Also das letzte richtig gut funktionierende internationale Abkommen war das zum Schutz der Ozonschicht. Das hat gut funktioniert und da eigentlich nichts mehr richtig und das ist super schwierig. Also die Antwort ist nicht, weil wir uns bewusst dafür entscheiden, sondern weil wir das nicht auf die Reihe kriegen, da was gegen zu machen aus verschiedenen Gründen. Und das ist ein Riesenproblem. Also habe ich mich Problem. Ja. Genau. Ich habe mich echt machtlos gefühlt, ja. Okay, und damit werde ich jetzt rausgekickt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Noch viel Spaß auf der FrostCon. Ich freue mich auf meine Mate. Danke.